Unser Erbe ist Heilung. Das ist eines der vielen Erbstücke, die uns gehören. Wir haben ein großes Erbe. Natürlich ist das Erste, was wir empfangen, wenn wir wiedergeboren werden, das Heil, das ewige Leben. Preis den Herrn. Was für ein Geschenk in unserem Erbe. Und die Bibel sagt nicht, dass wir Erbanwärter sind. Wisst ihr, was das ist? Jemand, der darauf wartet, sein Erbe zu empfangen. Aber die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt, dass wir Miterben mit Christus sind. Das bedeutet, wir empfangen unser Erbe jetzt schon. Normalerweise wartet man bei einem Erbe darauf, dass die Person, die das Erbe hinterlässt, stirbt. Oder? Und dann empfangen die Erben es. Aber Jesus ist bereits gestorben. Und er ist auferstanden. Es gibt also keinen Streit in der Familie darüber, wer was bekommt. Manchmal kommt es ja zu Erbstreitigkeiten in Familien, wenn jemand stirbt. Die Menschen streiten darüber, wer welchen Teil bekommt. Manchmal wünscht man sich, man könnte die verstorbene Person auferwecken, um sie zu fragen, was wolltest du wirklich? Wer ist der rechtmäßige Erbe? Aber das geht natürlich nicht. Doch bei uns ist es anders. Wir können zum Herrn kommen und ihn fragen, ist das echt? Ist das das Original? Denn er ist von den Toten auferstanden und lebt. Er ist gestorben und dadurch hat er uns das Erbe übergeben. Und nun lebt er, um uns zu lehren, wie wir in diesem Erbe leben können. Er erinnert uns immer wieder an unser Erbe in Christus. Deshalb sagt die Bibel, so wirst du das Land in Besitz nehmen, wenn du mich Vater nennst. Es gibt einen Vers im Alten Testament, der das besagt. So wirst du das Land in Besitz nehmen, wenn du mich mein Vater nennst. Wenn du also deine Sohnschaft in Christus verstehst, dann kannst du es dir leisten, ein Diener zu sein. Und das ist viel herrlicher, viel würdevoller, viel edler. Schau mal, wenn ein Prinz aus einer königlichen Familie irgendwo dient, vielleicht auf einem Missionsfeld oder als Teil eines medizinischen Teams. Und er hilft, Medikamente zu verteilen oder den Arzt zu unterstützen, obwohl er aus einer königlichen Familie kommt. Dann sagen wir, wow, das hat Würde. Da ist der Glanz des Königshauses selbst in seinem Dienst. Es ist kein Dienst, der ihn erniedrigt. Warum nicht? Weil er zuerst ein Prinz ist. Er ist ein Prinz, bevor er ein Diener wird. So wie Jesus. Er ist der Fürst der Fürsten, der König der Könige. Und doch hat er sich gedemütigt und ist ein Diener geworden. Wir sehen das im Obergemach, als er uns die Füße gewaschen hat. Was für eine Herrlichkeit. Wenn ein Sklave, jemand, der in absoluter Armut lebt, dir die Füße waschen würde, würdest du vielleicht denken, er erwartet ein Trinkgeld, oder? Warum? Wegen seiner Situation. Du möchtest ihn nicht verachten, aber du würdest seine Motive hinterfragen. Aber wenn ein Prinz das tut, und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen irdischen Prinzen, die dem Fleisch unterworfen sind und ihre eigenen Schwächen haben, sondern vom König der Könige und Herrn der Herren, in dem keine Sünde ist, wenn er sich niederbeugt und deine Füße wäscht, was für eine Herrlichkeit. Wir sind Söhne Gottes, verstehst du das? Die Bibel sagt, dass wir alle Könige und Priester vor Gott sind. Stell dir das vor. Erst dann kannst du wirklich sagen, ich bin ein Diener des Herrn Jesus Christus und du lebst dein Leben als Diener. Das ist herrlich. Das ist herrlich. Amen. Preist den Herrn. Also, wir sprechen über das Erbe. Und seit letzter Woche, eigentlich ist diese Predigt eine Fortsetzung von letzter Woche, sprechen wir über einen bestimmten Stamm, den Stamm Asser. Asser bedeutet Glück oder auch Segen. Das Wort gesegnet und glücklich ist im Namen Asser enthalten. Manchmal, wenn in der Bibel steht, glückselig ist der Mensch, dessen Sünden vergeben sind, wird das Wort Asser verwendet. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Das ist das Wort Asser. Während das am häufigsten verwendete Wort im Hebräischen für Segen Barak oder das Substantiv Baraka ist, wird Asser oft im Sinne von glücklich ist der Mann oder glücklich ist die Frau verwendet.
Amen.
Wir haben also über den Stamm Asser gesprochen und darüber, wie die Stammesmitglieder aufgrund ihrer geistlichen Trägheit ihr Erbe nicht in Besitz genommen haben. In Josua 18 hat Josua sie deswegen zurechtgewiesen. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israels versammelte sich in Silo. Wer von euch war schon mal in Silo? Ein wunderbarer Ort, abseits der typischen Touristenpfade. Eines Tages werden wir wieder dorthin reisen.
Amen.
Und schlug dort die Stiftshütte auf, und das Land war ihnen unterworfen. Es waren aber noch 7 Stämme der Söhne Israels, denen man ihr Erbe nicht ausgeteilt hatte. Sie hatten ihr Erbe noch nicht empfangen. 7 weitere Stämme. Seht ihr, was Josua, ihr Anführer, ihnen sagte? Und Josua sprach zu den Söhnen Israels: Wie lange seid ihr so lässig, dass ihr nicht hingeht, um das Land einzunehmen? Wisst ihr, was lässig hier bedeutet? Faul sein. Es ist das hebräische Wort Rafah. Warum seid ihr faul? Warum vernachlässigt ihr es? Warum zögert ihr, das Land in Besitz zu nehmen, das bereits euch gehört? 7 weitere Stämme. Übrigens, einer dieser Stämme ist der Stamm Gad. Nein, Entschuldigung, der Stamm Asser. Genau der, über den wir sprechen. In Kapitel 19 geht es um das Erbe dieser 7 Stämme, die ihr Erbe in Besitz nehmen sollen. Und das 5. Los fiel auf den Stamm der Söhne Assas. Und dann wird die Grenze ihres Gebiets beschrieben. Und in Vers 28 heißt es, ihre Grenze reichte bis an die große Stadt Sidon. Und in Vers 29 steht, bis zu der festen Stadt Tyrus. Das haben wir letzte Woche behandelt. Tyrus und Sidon waren wie das New York, Paris oder London der Antike. Hätten sie ihr Erbe in Besitz genommen, wären sie in der Lage gewesen, die Nationen der Welt mit der Botschaft des wahren Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs zu beeinflussen.
Amen.
Ganz zu schweigen von dem Reichtum, den sie gehabt hätten, um diese Mission zu erfüllen. Preis den Herrn. Aber sie haben es verloren. Der Feind übernahm das Gebiet, bis Alexander der Große kam und Tyrus zerstörte. Warum? Weil sie sich weigerten, sich ihm zu unterwerfen. Er belagerte sie und baute einen Damm bis zur neuen Stadt Tyrus, nachdem die alte Stadt Tyrus von Nebukadnezar zerstört worden war. Alexander war so wütend, dass er die Stadt komplett zerstörte. Sidon, Sayed, bedeutet Fischen, Jagen. Es ist also ein Ort des Fischfangs. Bis heute ist es eine Gegend, in der viele Fischer zu finden sind. Es ist eine Küstenregion. Und genau in dieser Region kam unser Herr. Und was ist die Prophetie über Asser, die sich auf Tyrus und Sidon bezieht? Es gibt 2 Prophezeiungen in der Bibel, und diese Prophezeiungen gelten auch für dich. Denn alle Zusagen, die über die 12 Söhne Jakobs ausgesprochen wurden, alle Zusagen stehen auch dir als Kind Gottes zu. Warum? Weil die Bibel sagt, dass alle Zusagen Gottes in Christus Ja und Amen sind. Denn jede dieser Segnungen findet sich letztlich in Christus, dem Messias, der kommen sollte. Aber für uns ist er schon gekommen. Er ist unser Herr und Retter, unser Hirte. In ihm sind alle Zusagen Gottes erfüllt. Du musst dich also nicht fragen, Pastor, gilt Psalm 91, dieser Schutzpsalm, heute noch für uns Christen oder nur für die Juden? Nein, er gilt für uns alle, die wiedergeboren sind, für alle, die Kinder Gottes sind.
Amen.
Alle Zusagen Gottes in Christus sind Ja und Amen. Und was ist mit der Zusage, dass Gott unseren Mund sättigt, sodass unsere Jugend erneuert wird wie die des Adlers? Gilt das für uns? Oder die Zusage, dass wir unsere Kraft erneuern, dass wir laufen und nicht müde werden, dass wir wandeln und nicht matt werden, dass wir auch im Alter noch Frucht bringen, voller Leben und Kraft sind und immer grün bleiben? Sie werden grün sein, heißt es. Im Hebräischen steht, dass sie Ranan sein werden. Das bedeutet grün. Selbst im hohen Alter werden sie noch Frucht bringen. Sie werden immer noch grün sein. Ist das nicht erstaunlich? Die Bibel sagt, sie bleiben grün. Wir denken oft, braun steht für Alter. Wenn die Blätter braun werden, denken wir, sie sind alt, aber du bleibst grün, immer grün. Wie bei Evergreen Hits. Sie bleiben zeitlos und frisch. So bist du, immer grün. Preis den Herrn. All das gehört zu deinem Erbe. Preis den Namen von Jesus. Weißt du, wie du den Sieg über schlechte Gewohnheiten, Sünden oder Abhängigkeiten erlangst? Weißt du, wie du frei wirst? Nicht, indem du dich abmühst oder es dir verdienst. Dank sei Gott, der uns den Sieg schenkt durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist ein Geschenk. Es ist Teil deines Erbes. Stell dir einen Jungen vor, der Erbe eines milliardenschweren Unternehmens seines Vaters ist, im Vergleich zu einem Angestellten, der in derselben Firma arbeitet. Wenn der Zeitpunkt kommt, dass der Vater das Erbe weitergibt, wird er es nicht dem Angestellten geben. Der Angestellte mag tadellos und treu sein in seinem Verhalten und seiner Arbeit. Aber der Sohn, der nicht perfekt ist und dem Vater vielleicht manchmal Sorgen bereitet hat, ist derjenige, der erbt. Warum? Wegen der Beziehung. Du bist ein Kind Gottes. Verstehst du? Jesus ist gestorben und das Erbe gehört jetzt dir. Unser Erbe in Christus umfasst also den Sieg über die Sünde. Es umfasst Heiligkeit und ein Leben im Überfluss. Das haben wir bereits besprochen. Dazu gehört auch der Sinn Christi, wie er im Obergemach sagte, Frieden hinterlasse ich euch. Erinnert ihr euch? Meinen Frieden gebe ich euch. Ihr habt gesehen, wie ich in Frieden gelebt habe. Ihr habt mich nie in Panik gesehen. Nicht einmal, als der Sturm auf dem See Genezareth tobte. Ich habe geschlafen. Diesen Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden, nicht den Frieden von jemand anderem, nicht den Frieden von David oder Jesaja, so großartig sie auch waren. Nein, meinen Frieden. Mein Shalom. Und das Wort Shalom bedeutet nicht nur innerer Frieden, sondern auch Wohlergehen. Rundum, mein Wohlergehen, meinen Frieden gebe ich euch. Tatsächlich steht da, dass er uns diesen Frieden vermacht. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht, das ist nun dein Teil. Wenn du möchtest, dass dieser Frieden in deinem Herzen und deinem Leben regiert, musst du dein Herz bewahren. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das ist deine Verantwortung. Wenn etwas passiert, lass dein Herz nicht erschrecken. Du kannst die äußeren Umstände nicht immer kontrollieren, aber du kannst dein Herz kontrollieren. Was bedeutet das? Du bewahrst dein Herz. Und ich werde mich um die Umstände kümmern. Du kümmerst dich um dein Inneres und ich kümmere mich um dein Äußeres. Das sagt der Herr. Wir machen uns so oft Sorgen, ob wir alles richtig machen, ob unsere Kinder ihre Prüfungen bestehen, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit, oder ob wir diesen wichtigen Geschäftserfolg erzielen. Wir wollen nichts verpassen, alles muss passen. Aber weißt du, Stress kann dich zerstören. Wenn du am Ende deines Lebens bist, kurz davor, diese Welt zu verlassen, wirst du nicht an den verpassten Deal denken oder daran, dass du mehr hättest investieren sollen. Ich hätte in dieses und jenes mehr investieren sollen. Nein, du wirst daran denken, dass du mehr Zeit mit den Menschen hättest verbringen sollen, die du liebst. Du würdest dir wünschen, dass du mehr von dem genossen hättest, was du hattest, anstatt ständig Dingen nachzujagen, ohne sie wirklich zu genießen, während andere sie genießen. Der Herr schenkt dir wahren Wohlstand. Keine Gier, die ständig nach noch einer Million strebt, noch eine Million, noch eine Million. Nein, 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 das kann dich zerstören. Und Gott liebt dich zu sehr, um das zuzulassen. Manche von euch fragen sich vielleicht, warum gibt Gott mir nicht mehr? Es wäre doch für ihn ein leichtes, mich zu einem Milliardär zu machen. Warum nicht mich? Ich bin doch ein Christ. Hast du jemals so gedacht? Weißt du, warum Gott das nicht tut? Weil er dich zu sehr liebt. Er weiß, dass du auf dem Niveau, auf dem du jetzt bist, noch nicht einmal den Zehnten gibst.
Right?
Dein Zehnter. Wow, 10%? Ihr wollt doch nur mein Geld. Die Gemeinde will doch nur das Geld der Leute. Das hört man oft. Aber der Zehnte ist dazu da, um zu zeigen, ob du Geld mehr liebst als Gott. So hat Gott es bestimmt. Wenn du nicht einmal 10% geben kannst, was sagt das aus? Wer war es nochmal, der Folgendes sagte? Rockefeller, genau.
John D. Rockefeller
sagte einmal, ich hätte nie den Zehnten von meiner ersten Million geben können, wenn ich nicht schon den Zehnten von meinem ersten Dollar gegeben hätte. Als er noch ein Junge war und er war ein treuer Geber. Später in seinem Leben hat er viel für die Kirche, für Missionsarbeit und wohltätige Zwecke gespendet. John D. Rockefeller.
Amen.
Das war sein Zeugnis. Und dann haben wir noch Mr. Colgate. Den Namen muss ich nicht erklären, oder? Auch er hat den Zehnten gegeben. Der Zehnte zeigt, dass du treu bist mit dem, was Gott dir gibt. Du sagst, Herr, ich vergesse dich nicht. Das ist alles. Wenn du nicht bereit bist, den Zehnten zu geben und sagst, das ist doch nur Geldmacherei in der Gemeinde, dann lass es. Gib keinen Zehnten, wenn es nicht aus Herzenserkenntnis geschieht, denn es hat keinen Wert. Gott will, dass du göttliche Erkenntnis hast. Du sollst sagen, Herr, ich vergesse dich nicht. Die ersten 10% gehören dir. Welcher Senior-Partner fordert nur 10%? Gott aber sagt, gib mir 10%. Manche Christen sagen, was ich habe, gehört sowieso alles Gott. Das ist so, wie wenn eine Ehefrau sich wünscht, dass ihr Mann wenigstens eine Woche Zeit mit ihr verbringt. Der Mann jedoch antwortet, Schatz, du verstehst nicht, mein ganzes Leben gehört dir. Nimmt sie ihm das ab? Natürlich nicht. Eine gute Entschuldigung. Alles, was ich habe, gehört Gott. Manche Leute sagen auch, ich werfe mein ganzes Geld in die Luft und was Gott nicht auffängt, ist meins. Es gibt Menschen, denen Gott nicht mehr anvertrauen kann, weil sie mit dem Mehr nicht richtig umgehen würden. Sobald sie mehr haben, sagen sie ihrer Frau, tschüss.
Vaya con Dios, hasta la vista.
Und suchen sich ein neues Modell. Aber auch danach sind sie nicht wirklich glücklich. Plötzlicher Reichtum verändert Menschen scheinbar. Richtig? Falsch. Es bringt nur das zum Vorschein, was bereits in ihnen steckt. Geld enthüllt, wer du wirklich bist. Wenn du vorher großzügig warst, wirst du es auch bleiben, wenn du reich bist. Wenn du treu den Zehnten gibst, sei es von wenig oder viel, wirst du es auch bei größeren Summen tun. Gott segnet die Treue und segnet weiter und weiter, wenn du ihm treu bleibst. Du solltest das Experiment von Henry Ford lesen, dem Automobilpionier. Er war ein Christ und ein treuer Geber, genauso wie Mr. Colgate und John D. Rockefeller. Das waren alles Christen. Henry Ford machte ein Experiment mit einem kleinen Feld. Er wollte sehen, ob der Zehnte auch in der Landwirtschaft funktioniert. Er gab 10% der Ernte an eine Kirche seiner Wahl. Es war ein kleines Feld, aber er wollte konsequent den Zehnten geben. Danach nahm er die restliche Saat und säte auf ein anderes Feld aus. Und was geschah? Das Feld wuchs und wuchs und die Ernte wurde immer größer. Ihr könnt darüber auch Videos auf YouTube finden, wenn ihr nach Henry Ford und Zehnten sucht. Ein großes Experiment von Henry Ford. Es wuchs und wuchs und bald hatte er eine reiche Ernte. Die 10% wurden immer größer. Und mehr Kirchen, Missionswerke und wohltätige Organisationen wurden dadurch beschenkt.
Amen.
Es ist also wirklich eine Frage der göttlichen Einsicht. Versteht ihr das oder nicht? Manche Menschen, sobald sie zu Geld kommen, stürzen sich direkt in ihre Begierden. Du siehst sie dann nicht mehr in der Gemeinde. Auf einmal sind sie weg. Aber Gott will dich retten. Und genau deshalb habe ich gesagt, dass Gott dich mehr liebt als einen Milliardär. Natürlich meine ich das in menschlichen Worten, ja? Gott liebt jeden von uns. Aber manche von uns liebt er auf eine besondere Weise. Das ist wahr. Ich kann dir das sogar aus der Bibel beweisen. Als Gott die Israeliten beschützte, zeigte er ihnen mehr Liebe als dem Pharao. Denkt mal darüber nach. Wer wurde gerettet und wer nicht? Ich möchte dort sein, wo ich die Liebe des Herrn auf die beste Weise erfahre.
Amen.
Vielleicht sagen manche, Pastor Prinz, du bist auch nicht davor gefeit. Aber viele Menschen streben nach immer mehr Wohlstand, ein größeres Unternehmen, mehr Einfluss, eine größere Gemeinde. Gerade bei Pastoren sieht man das oft. Doch du musst daran denken, der Herr gibt dir nur so viel, wie er weiß, dass es dich nicht gefährden wird. Weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Ich selbst arbeite und lebe, als wäre ich Pastor einer kleinen Gemeinde. Meine Pastoren wissen das. Ich verbringe Zeit mit meinen Leitern, liebe sie und baue sie auf. Und das genügt mir. Ich verbringe meine Zeit nicht mit Menschen, die Einfluss oder Reichtum haben, nur weil sie es haben. Es erfüllt mich viel mehr, mit Pastor Mark zusammen zu sein. Und meinen Leitern. Das entspricht einfach mehr meinem Wesen. In der Öffentlichkeit bin ich eher zurückhaltend. Wenn du mich mal triffst, kommt vielleicht, hallo, und das war's dann. Ja, ich bin ein schüchterner Mensch. Aber auf der Kanzel ist es anders. Wenn die Salbung da ist, durch die Gnade Gottes, dann bin ich wie verwandelt. Lasst uns nun über den ersten Schritt sprechen, den Gott befahl, damit das Volk das gelobte Land in Besitz nehmen konnte. Das haben wir letzte Woche bei Josua 1 gesehen. Gott sagt, ziehe über den Jordan in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben. Ich habe euch vorhin von den Segnungen Assas erzählt. Der Stamm Assa lebte in dem Gebiet, in dem auch Tyrus und Sidon lagen. Bevor Jakob starb, rief er seine Söhne zusammen und sprach prophetisch über sie. Und von Assa sagte er, Fettes ist sein Brot, und er gibt königliche Leckerbissen. Das Wort königlich deutet auf einen König hin. Ein König wird kommen, um dieses Brot auszuteilen. Die einzige Stelle, an der wir sehen, dass sich diese Prophetie erfüllt, ist, als Jesus in das Gebiet von Assa reiste. Dieses Gebiet lag damals außerhalb des Kernlandes Israels, im Gebiet der Heiden. Jesus ging den ganzen weiten Weg dorthin, und auf dieser langen Reise wird kein einziges Wunder oder eine besondere Tat erwähnt. Auch vom Rückweg wird nichts Großes berichtet. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er diesen weiten Weg auf sich nahm, um einer heidnischen Frau zu helfen und ihr das Brot der Kinder zu geben. Das steht symbolisch für Heilung. Wir wissen aus dem Kontext, dass es um Heilung ging. Diese Frau lebte im Gebiet des Stammes Assa. Warum reiste Jesus also nach Tyrus und Sidon, um ihr das Brot der Kinder zu geben? Und woher wissen wir, dass dieses Brot fett war? Weil ein einziger Krümel genügte, um den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben und sie zu heilen. Nur ein Krümel. Wenn du also das Abendmahl nimmst, erinnere dich an diese Geschichte. Die Segnung Assas steckt auch darin. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Sag nicht, Pastor, was ist das? Du gibst mir nur so ein kleines Stück Brot. Wenn ein berühmter Arzt käme und mir eine große Therapie mit allem Drum und Dran verschreiben würde, dann könnte ich es verstehen. Aber du gibst mir nur einen Krümel als Abendmahl? Diejenigen, die es verstehen, haben eine göttliche Einsicht. Gott gebraucht oft kleine Dinge, um mächtige Dinge zu überwinden, selbst einen Tumor. Er wird verschwinden. Gott gebraucht das Schwache, preist den Herrn. Also, Jesus kam und brachte königliche Leckerbissen, königliches, reichhaltiges Brot. Und dieses Brot steht für Heilung. Wenn wir beten, gib uns unser tägliches Brot, geht es nicht nur um Gottes Wort, sondern auch um Gesundheit. Wir beten, gib uns unsere tägliche Gesundheit. Manche fragen, ich nehme doch regelmäßig das Abendmahl, einmal die Woche. Doch wenn du krank bist, bete täglich, gib uns unser tägliches Brot. Das bedeutet, dass Gott möchte, dass du jeden Tag auf ihn vertraust. Viele denken, einmal die Woche sollte doch reichen, aber so funktioniert es nicht. Wenn der Arzt dir sagt, nehmen Sie diese Medizin dreimal täglich, dann sagst du, jawohl, Herr Doktor. Und er nimmt dafür sogar noch Geld. Oft mehr als 10% deines Einkommens, oder? Und es wird immer teurer. Der Segen, über den wir hier sprechen, stammt aus dem Segen, den Jakob seinem Sohn Asser gab, bevor Asser ein eigener Stamm wurde. Später, als die 12 Stämme Israels vollständig waren und Mose sich darauf vorbereitete, die Welt zu verlassen, rief er das Volk zusammen und sprach prophetische Segnungen über jeden Stamm. Und über Asser sprach er: Asser ist mit Söhnen gesegnet. Er sei der Liebling seiner Brüder und tauche seinen Fuß in Öl. Das steht symbolisch dafür, im Geist zu leben. Weiter heißt es: Deine Schuhe sollen von Eisen und Erz sein, und wie deine Tage, so sei deine Kraft. Schau mich an. Hast du das schon in Anspruch genommen? Das ist dein Erbe. Lies diese Stelle sorgfältig. Es steht dort nicht: Je mehr Tage du hast, desto schwächer wirst du. Aber preis den Herrn, am Ende wirst du Jesus sehen. Nein, es heißt: Wie deine Tage, so sei deine Kraft. Das bedeutet: Je mehr Tage du erlebst, desto stärker wirst du. Habt ihr verstanden? Ich habe lange über diesen Vers nachgedacht, ihn immer wieder gelesen und in verschiedenen Bibelübersetzungen nachgeschlagen. In einer Übersetzung, der 1995er Version der New American Standard Bible, steht sogar: Wie deine Tage, so sei dein unbeschwerter Gang. Versteht ihr? Deine Kraft zeigt sich also in deinem Alltag, in deinem Gang. Aber Pastor, meinst du körperliches Gehen? Ja, beides, geistlich und körperlich. Der Text sagt, dass Asser seinen Fuß in Öl tauchen wird. Das steht für ein Leben im Geist. Aber auch der physische Aspekt wird angesprochen. Es heißt, deine Schuhe sollen von Eisen und Erz sein. Das bedeutet, dass du stark und unerschütterlich sein wirst. Eisen und Erz sind stabil und widerstandsfähig. Überall, wo du hingehst, wirst du in dieser Stärke gehen. Es ist, als würdest du ein paar 777-Schuhe tragen. Das ist eine neue Marke, hergestellt aus Eisen und Erz. Erinnert ihr euch an die Bibelstelle, wo es heißt: Der Gott des Friedens wird den Satan unter euren Füßen zertreten. Er wird ihn zermalmen, wie man eine Kakerlake zertritt. Mit diesen Eisen- und Erzschuhen bist du dafür bestens gerüstet.
Amen.
Klingt cool, oder? 777-Schuhe, stabil und kraftvoll. Oder 555-Schuhe, die Zahl der Gnade.
Okay.
Wie deine Tage, so sei deine Kraft. Das bedeutet, dass du mit jedem Tag stärker wirst. Das ist das Gegenteil vom natürlichen Lauf der Welt. Gott sagt uns: Denk nicht wie die Welt. Lass dich nicht in das System der Welt pressen. Alles beginnt in deinen Gedanken. Viele Menschen denken: Oh nein, ich werde älter. Ich bin jetzt 70, bald 75, jetzt 78. Und dann fangen sie an andere zu denken, die in diesem Alter gestorben sind. Sie lassen diese Gedanken zu und beginnen, sich selbst Schwäche und Alter einzureden. Wie meine Tage, so sei meine Schwäche. Ärzte tun ihr Bestes, aber sie arbeiten nach natürlichen Prinzipien. Wenn du ihnen sagst, dass du Schmerzen hast, sagen sie vielleicht: Das ist normal, das gehört zum Alter, das geht jedem so. Ich weiß, dass viele von euch das schon gehört haben. Und ja, wir lieben unsere Ärzte. Sie kämpfen gegen dieselben Probleme, gegen die auch Gott ist. Aber dieser Vers fordert uns auf, anders zu denken. Wie deine Tage, so sei deine Kraft. Das bedeutet, je älter du wirst, desto stärker sollst du werden. Hast du diesen Segen schon in Anspruch genommen? Sprich ihn über deinem Leben aus. Fang an, in dieser Wahrheit zu leben. Also, wie nehmen wir das Land in Besitz? Wie setzen wir das praktisch um? In Josua 1 sagt Gott: Mein Knecht Mose ist gestorben. Josua sollte nun in Moses Fußstapfen treten und das Volk über den Jordan ins gelobte Land führen. Gott versprach: Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben. Der Schlüssel ist: Das Land war ihnen bereits gegeben, aber sie mussten es aktiv in Besitz nehmen. Dann ermutigte Gott Josua mit den Worten: Ich werde mit dir sein, wohin du auch gehst. Und er sagte: Sei stark und mutig. Was ist mit dir? Erlebst du manchmal, dass du mitten in der Nacht wach wirst und dein Herz plötzlich schnell schlägt? Ich spreche hier von jemandem, vielleicht sogar von mehreren. Dein Herz rast und du weißt nicht genau warum, aber auf einmal wirst du ängstlich und unruhig. Ist es ein Panikanfall? Kürzlich habe ich etwas gelesen. Es war eine Schlagzeile, auf die ich zufällig gestoßen bin und die mich verblüfft hat. Da stand, ein Drittel der Jugendlichen heute hat psychische Probleme. Und darunter stand, Angststörungen sind die häufigste Ursache. Dazu kommen die negativen Auswirkungen sozialer Medien, Cybermobbing und ähnliche Dinge. Aber wir können unseren Jugendlichen beibringen, dass Jesus uns seinen Frieden gegeben hat.
Amen. That Jesus has given us his peace. Let not.
Euer Herz erschrecke nicht, das ist unser Teil. Sobald du merkst, dass die Unruhe aufkommt, sprich zu deinem Herzen, Herz erschrecke nicht. Wiederhole es leise für dich. Herz erschrecke nicht und fürchte dich nicht. Weißt du, was dann passiert? Mehr von Gottes Shalom wird in dir fließen. Sein Shalom, sein Frieden und Wohlbefinden ist bereits in dir. Er hat es dir vermacht. Je mehr du dein Herz ruhig hältst, desto mehr Wohlbefinden und Heilung werden in deinem Körper fließen. Die Bibel sagt, ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes. Eine andere Übersetzung gibt es so wieder. Ein gesundes Herz ist das Leben des Fleisches. Im Hebräischen steht für gesund das Wort Marpe, das von Rapha abgeleitet ist und Heilung bedeutet. Marpe ist das Substantiv und beschreibt ein Herz, das heil und ruhig ist. Ein von Frieden geprägtes Herz bringt Leben und Vitalität in deinen Körper. Leben für dein Fleisch. Oft denken wir, dass unsere Probleme in erster Linie mit der Ernährung zu tun haben. Und natürlich spielt Ernährung eine Rolle. Ich sage nicht, dass es egal ist, was wir essen. Die Bibel spricht gegen Vielfresserei und Trunkenheit. Werdet nicht betrunken, heißt es. Und Gott ist gegen Maßlosigkeit. Die Bibel spricht viel darüber. Gott ist gegen Maßlosigkeit. Aber er ist nicht gegen Essen. Häufig glauben wir, dass das, was wir essen, unseren Körper verunreinigt. Doch verunreinigt bedeutet in der Bibel nicht nur, dass jemand geistlich unrein wird. Es kann sich auch auf körperliche Unreinheit beziehen, so wie bei einem Aussätzigen, dessen Krankheit sichtbar und körperlich ist. Das, was in unserem Körper nicht sein sollte, ist wie eine Art Unsauberkeit, die sich als Krankheit manifestiert. Englisch disease, dis-ease. Dein Körper soll im Zustand von ease, also Ruhe und Wohlbefinden sein. Wir denken oft, das Problem sei das, was wir essen. Aber Gott sagt, das Problem ist, was dich innerlich auffrisst. Jesus erklärte, dass das, was aus dem Herzen kommt, den Menschen verunreinigt, wie Ehebruch, Bitterkeit, Zorn und Groll, nicht das Essen. Er sagte dies in einer Diskussion mit den Pharisäern, die seine Jünger kritisierten, weil sie mit ungewaschenen Händen aßen. Jesus antwortete, nicht das, was ihr esst, verunreinigt euch, sondern das, was aus eurem Herzen kommt. Es geht also darum, was einen innerlich auffrisst, nicht um das, was man isst.
Amen. Amen.
Was bringt es, wenn du dich perfekt ernährst, regelmäßig ins Fitnessstudio gehst und körperlich topfit bist, aber dein Herz voller Bitterkeit, Rachsucht und Zorn ist?
Amen.
Oder wenn du ständig von Schuldgefühlen, Sorgen und Angst geplagt wirst. So ist kein gesundes Herz, oder?
Amen.
Und genau deshalb sagt Gott zu Josua, sei stark und mutig. Das ist auch eine klare Anweisung, wie du das gelobte Land in Besitz nehmen kannst. In Josua 1 gibt Gott Josua den Auftrag, jeder Ort, auf den eure Füße treten, wird euch gehören. Auch wenn ich euch das Land bereits gegeben habe, müsst ihr es selbst in Besitz nehmen. Ihr müsst euren Anspruch geltend machen und euer Erbe antreten. Jeden Ort, auf den eure Füße treten.
Amen.
Gott hat dir das Land bereits gegeben. Gott hat das Land bereits versprochen, aber es wird erst dann zu deinem tatsächlichen Besitz, wenn du es aktiv beanspruchst. Und genau hier liegt oft das Problem. Es gibt Gemeinden, in denen nicht gelehrt wird, dass Jesus heute noch heilt. Was passiert dort? Die Menschen werden gerettet, sie lieben den Herrn und erfahren Befreiung von Sünde und Finsternis. Aber Heilung erleben sie kaum, weil nie darüber gelehrt oder gepredigt wird. In anderen Gemeinden wird zwar Heilung verkündet, aber Wohlstand wird nicht thematisiert. Menschen werden dort zwar gesund und gerettet, aber sie erfahren keinen finanziellen Durchbruch, Warum nicht? Weil man nichts einfordern kann, was man nicht kennt. Zuerst musst du wissen, was dir gehört. Dann kannst du es in Anspruch nehmen. Wenn du nicht weißt, dass Jesus für etwas bezahlt hat, wirst du es auch nicht beanspruchen. Nehmen wir zum Beispiel den Frieden des Geistes. Wenn gepredigt wird, Jesus hat uns seinen Frieden gegeben, beginnen die Menschen, diesen Frieden zu erleben, weil sie erkennen, dass er ihnen gehört. Es ist ein mit Blut erkauftes Recht, frei von Angst, Sorgen und innerer Unruhe zu sein.
Amen.
Ein mit Blut erkauftes Recht. Euer Herz erschrecke nicht. Dein Chef ist nicht das Problem. Auch das Essen ist nicht das Problem. Deine Schwiegermutter ist nicht das Problem. Dein Herz ist das Problem. Die Bibel sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das ist der Schlüssel, um das gelobte Land in Besitz zu nehmen. Gott sagt zu Josua, sei stark und mutig. Und dann kommt Vers 8, der uns zeigt, wie man das Land wirklich in Besitz nimmt. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Im Zusammenhang geht es hier darum, das Land in Besitz zu nehmen. Sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen. Und dann wirst du weise handeln. Dein Reden und Denken soll also vom Wort Gottes geprägt sein. Wenn du Tag und Nacht darüber nachsinnst, wirst du erfolgreich sein und es wird dir gut gehen. In Psalm 1 lesen wir dasselbe Prinzip, wo von einem Menschen die Rede ist, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Dieser Baum ist nicht zufällig gewachsen. Er wurde gepflanzt, umsorgt und gepflegt. Das Bild vermittelt die Vorstellung von ständiger Versorgung und Fürsorge. Und dann heißt es, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Kein Verwelken, kein Braunwerden. Seine Blätter bleiben immer grün. Ich glaube, dass sich das auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden bis ins hohe Alter bezieht. Deine Blätter werden nicht verwelken. Du wirst nicht austrocknen oder innerlich ausbrennen. Du wirst nicht als eine verschrumpelte Trockenpflaume enden. Und jetzt der letzte Teil. Und alles, was er tut, gerät wohl. Alles, was du tust, das ist mehr wert als der sogenannte Midas-Touch. Midas wollte, dass alles, was er berührt, zu Gold wird. Er war begeistert, weil er dachte, das würde ihn zum reichsten Mann der Welt machen. Doch als seine Tochter zu ihm lief und er sie umarmte, verwandelte auch sie sich in eine goldene Statue.
Golden Girl. Amen.
Da bat er darum, dass ihm diese Gabe wieder genommen werde. Er erkannte, was wirklich wert ist. Doch bei uns ist es anders. Was immer wir berühren, gerät wohl. Das ist der Grund, warum wir den Kranken die Hände auflegen. Das ist auch der Grund, warum Jesus die Kinder segnete, indem er sie berührte. Er legte sogar seine Hand auf die Bahre des toten Jungen in Nain, und der Junge wurde wieder lebendig. Jakob segnete seine 12 Söhne, indem er ihnen die Hände auflegte. Was immer du berührst, wird gedeihen. Und das gilt buchstäblich für deine Hände, sei es bei der Arbeit, in deinem Beruf oder in deinem Dienst. Alles, was du tust, gerät wohl. Und wenn Gott alles sagt, dann meint er wirklich alles. Er beschränkt sich nicht auf geistliche Dinge oder nur einen bestimmten Bereich deines Lebens. Alles heißt wirklich alles. Ich glaube das. Und du? Alles, was du tust, wird gelingen. Der Schlüssel dafür heißt Nachsinnen. Das ist der aktive Teil, den du tun musst. Tag und Nacht über Gottes Wort nachsinnen. Nimm zum Beispiel Johannes 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Diesen Vers habe ich jahrelang in meinem Herzen bewegt, bevor ich jemals darüber gelehrt habe. Bevor ich die Predigt Lass los und lebe hielt, habe ich darüber nachgesonnen. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich habe mich gefragt, was der Unterschied zwischen Frieden hinterlasse ich euch und meinen Frieden gebe ich euch ist. Es ist sein Frieden. Dann heißt es, nicht wie die Welt gibt, nicht von äußeren Umständen abhängig. Und dann der entscheidende Teil, euer Herz erschrecke nicht, das ist unser Teil. Wenn wir seinen Frieden nicht erleben, obwohl er uns bereits gegeben wurde, gibt es eine Blockade. Unsere Angst, unsere Unruhe. Wenn wir zulassen, dass unser Herz beunruhigt wird, verhindern wir, dass der Frieden fließen kann. Wohlbefinden und Heilung fließen, wenn wir lernen, unser Herz zu bewahren, durch das Nachsinnen über Gottes Wort. Hast du Angst vor dem Älterwerden? Dann sinne über Psalm 92 nach. Sie werden noch Frucht bringen im Alter. Das hebräische Wort für Alter bedeutet eigentlich fortgeschrittene Jahre. Fortgeschrittene Jahre sind fortgeschrittene Jahre, zum Beispiel 100 Jahre. Beim Wort alt denken wir gewöhnlich ans Altsein. Aber Alter bedeutet nicht automatisch Schwäche oder Gebrechlichkeit. Versteht ihr? Manche Lieder sind alt, aber sie bleiben Evergreens, immergrün. Genauso kannst auch du immergrün sein. Eine Sache, die ich immer mache, wenn ich etwas Gutes höre, ich sage Amen. Das bedeutet, so sei es bei mir. Die Bibel sagt, alle Zusagen Gottes sind in ihm Ja und Amen. Zur Ehre Gottes durch uns. Das Amen kommt von uns und indem wir es aussprechen, ehren wir Gott. Denn das Wort Amen kommt vom hebräischen Wort Emunah, was Glaube bedeutet. Also, wenn du Amen sagst, bezeugst du deinen Glauben und Gott wird dadurch verherrlicht. Alles klar?
Amen.
Wenn du Heilung brauchst, sinne über Heilungsverse nach. Höre Tag und Nacht Heilungspredigten oder Bibelstellen über Heilung. Sogar während du schläfst, lass Heilungsverse laufen. Besonders dann, wenn du durch schwere Zeiten gehst oder der Feind versucht, dich nachts wach zu halten. Nutze diese Zeit, um Gottes Wort zu hören. Sinne über das Wort nach. In Psalm 1 heißt es, er hat seine Lust am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt er Tag und Nacht nach. Und in Josua 1, Vers 8, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Du fragst dich vielleicht, aber Pastor, da steht ja, man soll über das Gesetz nachdenken. Okay, das habe ich bisher nicht so ausführlich erklärt. Aber ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr das versteht. Also, dieses Buch des Gesetzes oder Gesetz des Herrn, das Gesetz des Herrn oder das Buch des Gesetzes, hört gut zu. Immer wenn wir den Ausdruck Gesetz des Herrn oder Buch des Gesetzes finden, bedeutet es immer das gesamte Wort Gottes. Das Gesetz des Herrn sind nicht nur die 10 Gebote, es ist das gesamte Wort Gottes. Verstanden? Wenn du das Wort Gesetz siehst, musst du immer wissen, dass es 3 verschiedene Bedeutungen haben kann. Im Hebräischen nennt man es Torah. Torah bedeutet Folgendes. Hört genau zu. Erstens kann Torah sich auf die Bücher Mose beziehen. 1. bis 5. Mose. Man nennt diese 5 Bücher auch den Pentateuch. Das stammt aus dem Griechischen und bedeutet die 5 Bücher Mose. Das ist die Tora. Zum Beispiel lehrt Paulus im Galaterbrief, ihr, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr nicht, was das Gesetz sagt? Abraham hatte 2 Söhne. Er zitiert hier nicht die 10 Gebote, sondern die 5 Bücher Mose, speziell 1. Mose. Das bezieht sich also auf die Tora, die 5 Bücher Mose. Versteht ihr? Zweitens kann Tora einfach Unterweisung bedeuten. In Psalm 19 gibt es einen wunderschönen Vers, der besagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Hier bedeutet das Gesetz des Herrn die Unterweisung. Torah kann also einfach Unterweisung bedeuten. Wenn du heute einen Juden fragst, ist die Torah Unterweisung, wird er dir das bestätigen.
Amen.
Tatsächlich übersetzt die Christian Standard Bible es so. Die Unterweisung des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Wir wissen, dass die Unterweisung des Evangeliums unsere Seele erquickt. Die 10 Gebote können das nicht, denn durch das Gesetz kommt nur die Erkenntnis der Sünde und niemand wird dadurch gerechtfertigt. Wie kann also das Gesetz des Herrn die Seele erquicken, wenn nicht durch die Unterweisung, Predigt oder das Wort selbst? Wenn die Bibel sagt, denke über das Gesetz des Herrn nach, meint sie nicht primär die 10 Gebote. Die dritte Bedeutung ist natürlich Moses Gesetz, also die 10 Gebote und alle weiteren Vorschriften. Immer wenn wir den Ausdruck Gesetz des Herrn finden, wie hier in Psalm 19, übrigens, es gibt ein Lied dazu. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht die Einfältigen weise. Mehr zu begehren sind sie als Gold, ja viel feines Gold, süßer auch als Honig und Honigseim. Diese Verse sind alle in Psalm 19. Also das Zeugnis des Herrn ist vollkommen. Wie viele von euch stimmen zu, dass das Wort Gottes vollkommen ist? Hier ist das Buch Gottes gemeint bei, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Schauen wir uns Josua 1, Vers 8 an. Der Herr spricht zu Josua und benutzt hier das hebräische Wort Seh. Okay, Seh bedeutet dieses. Per, Buch. Sepa bedeutet dieses Buch des Gesetzes. Was meint ihr, tat Josua gerade, als Gott sagte, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht? Er hat gelesen. Er las das Buch, sodass Gott ihm sagen konnte, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht. Und das Wort forschen bedeutet wiederum murmeln. Finde einen Vers, der dich anspricht und wiederhole ihn den ganzen Tag über. Zum Beispiel, wenn du an einer Ampel stehst. Wie lautete der Vers nochmal? Frieden hinterlasse ich euch. Euer Herz erschrecke nicht. Also erschrick nicht. Wenn das Herz erschrickt, kommt die Angst. Bevor die Angst kommt, ist da ein erschrockenes Herz. Okay, lass es nicht zu. Wenn dann jemand hinter dir hupt, fährst du weiter. Auch während deiner Arbeitspause nachsinnen, nachsinnen, nachsinnen. Sie werden noch Frucht bringen im Alter. Was für ein Baum ist das? Den gibt es nicht in der natürlichen Welt. Sie werden noch Frucht bringen im Alter. Oh, es gibt ein paar wie die Palme. Und die Bibel erwähnt die Palme. Wow. Tatsächlich sagt der gesamte Zusammenhang dort, der Gerechte wird gedeihen wie eine Palme. Interessant. Okay, dann sagt dein Chef vielleicht, träumst du? Also nachsinnen. Kannst du nachts nicht schlafen? Dann leg dich hin und sinne über einen Bibelvers nach. Okay, wenn der Teufel will, dass ich wach bleibe, dann will ich das nutzen, um über Gottes Wort nachzusinnen. Glaub mir, du bekommst trotzdem deine Ruhe. Du sinnst nach. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden. Ich kann sehen, wie sein Frieden mein ganzes Wesen durchdringt. Aber nicht jetzt schlafen. Ich demonstriere nur, Gemeinde, euer Herz erschrecke nicht. Atme tief durch, entspann dich. Herr, du hast mir deinen Frieden gegeben. Oh, ich bin so geliebt. Schau dir nicht die Nachrichten an, bevor du schlafen gehst. Egal, ob auf deinem Handy oder irgendwo anders. Versuch, keine Nachrichten zu lesen, so wie du nach einer bestimmten Uhrzeit auch keinen Kaffee mehr trinkst, richtig? Wie meine Frau. Sie sagt mir immer, dass sie nach einer bestimmten Uhrzeit kein Koffein mehr vertragen kann. Ich hingegen kann Kaffee trinken und trotzdem schlafen, aber sie nicht. Bist du auch so? Dasselbe gilt für die Nachrichten. Wenn du das nicht lässt, nimmst du all das mit ins Bett. Und obwohl du schläfst, schläfst du eigentlich nicht richtig, weil die Nachrichten dieser Welt in dir arbeiten, okay? Sinne stattdessen über gute Nachrichten nach. Frieden hinterlasse ich euch. Mein Lebensbaum wird fett und grün sein. Meine Knochen werden nicht von Osteoporose betroffen sein. Sie werden nicht brüchig, sondern stark sein. Sie werden voller Saft sein. Meine Knochen sind voller Saft. Und ich bin immer grün. Preist Gott. Sinne Tag und Nacht darüber nach. Murmel es vor dir her. Gott sagt Tag und Nacht. Das bedeutet, es ist etwas Beständiges, richtig? Wenn du über Gottes Wort nachsinnst, passiert etwas mit dir, okay? Schauen wir uns jetzt eine messianische Prophezeiung an. Wollt ihr mehr hören? Wir nehmen uns noch ein wenig mehr Zeit, okay? Lasst uns zu Psalm 119 gehen. Da steht, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Nochmal, es geht hier nicht darum, dass ich die 10 Gebote liebe, okay? Ich liebe dein Gesetz, ich liebe dein Wort. Ob es aus den 5 Büchern Mose oder den Psalmen kommt, spielt keine Rolle. Für uns gilt, wir haben das Neue Testament. Es ist alles Gottes Wort. Aber David drückte es so aus: Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Und nochmal, Gebote, wie wir sie auch haben. Wir haben doch auch ein Gebot, richtig? Im 1. Johannesbrief steht, und das ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns geboten hat. Genau. Vergiss nicht, du musst alles durch die Brille des Neuen Testamentes sehen, denn du bist kein Kind des Alten Bundes. Du hast mich durch dein Wort oder dein Gebot weiser gemacht als meine Feinde. Wer von euch möchte weiser sein als seine Feinde, hm? Deine Feinde wollen dir schaden. Und klar, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Aber manchmal benutzt der Feind Menschen, die gegen uns sind. Ja, ich bin sogar froh, dass es Leute gibt, die nicht für mich sind. Das zeigt mir, dass mein Dienst etwas bewirkt. Jesus selbst sagte, wehe euch, wenn alle Menschen gut über euch reden. Ich bin der Erste, der zugibt, dass ich nicht perfekt bin. Der Einzige, der perfekt ist, ist unser Herr Jesus. Wenn du die Gemeinde verlässt, weil der Pastor oder die Menschen nicht perfekt sind, dann geh besser in keine andere. Sobald du eintrittst, ist auch diese unvollkommen. Darauf kannst du wetten. Jesus sagte also, wehe euch, wenn alle Menschen gut über euch reden. Such nicht nach Popularität. Wenn du im Dienst stehst, kann ich dir eines sagen. Vergiss all die Likes und all das. Ich zähle nicht ständig, wie viele Likes ich auf YouTube bekomme. Andere sagen mir, dein Video hat 1 Million Klicks erreicht. Und ich denke, wow, das überrascht mich. Manchmal höre ich mir eine meiner Predigten an und sehe es zufällig, aber ich konzentriere mich nicht darauf. Meistens sind es die jungen Leute, die ständig nachschauen. Und genau das führt oft zu dieser ganzen Angst. Aber ich weiß, was der Herr sagt. Wehe euch, wenn alle Menschen gut über euch reden. Also bitte, kritisiere mich, okay? Das wird meiner Seele gut tun. Es tut meiner Seele gut, preist Gott. Und dann überprüfe ich die Bibelstellen. Und das macht mich aufmerksamer, um sicherzugehen, dass alles korrekt ist. Und ich sage, alles ist in Ordnung, alles ist gut. Und hasse niemals deine Kritiker, liebe deine Kritiker. Sie machen dich besser.
Amen.
Es ist wie Schleifpapier. Sie schleifen dich glatt.
Amen.
Okay, preis den Herrn. Ich sage nicht, dass man immer kritisieren muss, nur um zu kritisieren. So nach dem Motto, okay, Pastor Prince, du forderst es heraus. Lawrence, du lachst sehr laut. Mein Mikro nimmt das auf. Das wird jetzt in der Aufnahme sein. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer. Sag das mal mit mir. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer. Denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Zeugnisse meint hier natürlich das Wort Gottes. Über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Er sagt nicht, dass er mehr Wissen hat als seine Lehrer. Nein, er sagt, dass er verständiger geworden ist. Das bedeutet, diese Lehrer kennen vielleicht alle Kapitel und Verse auswendig. Aber ich sehe die Offenbarung darin. Ich verstehe sie. Manchmal verstehen die Lehrer, die dich unterrichten, das nicht. Dieser Psalm ist natürlich ein messianischer Psalm und bezieht sich auf unseren Herrn Jesus. Schauen wir uns auch noch den nächsten Vers an. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Im Hebräischen das Wort Sakkal. Und das ist dasselbe Wort, das auch in Josua 1, Vers 8 verwendet wird. Dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Du wirst Sakkal haben, gottgefälligen Erfolg. Sakkal ist also eine Weisheit, die dich erfolgreich macht. Es ist ein Verstehen und eine Einsicht, die dich voranbringt, die dir hilft, Fortschritte zu machen. Versteht ihr? Jetzt möchte ich euch etwas erzählen. Ihr wisst ja, dass die Bibel in das Alte und das Neue Testament unterteilt ist. Das Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben, das Neue auf Griechisch. Aber schon viele Jahre vor Christus gab es eine Gruppe von 70 jüdischen Gelehrten, brillante Köpfe, die das Alte Testament ins Griechische übersetzten. Weil nach Alexander dem Großen nicht mehr Aramäisch die Weltsprache war, sondern Griechisch, ähnlich wie heute Englisch. Damals war es Griechisch. Alexander der Große hatte die Sprache in die von ihm eroberten Gebiete gebracht. Also kamen diese 70 Gelehrten zusammen, sehr kluge und gottesfürchtige Männer, und produzierten die griechische Version des Alten Testaments, das ursprünglich auf Hebräisch geschrieben war. Diese Übersetzung nennt man Septuaginta, was 70 bedeutet, benannt nach den 70 Gelehrten. Es gibt also eine alte griechische Fassung des Alten Testaments. Warum erzähle ich euch das? Weil es hier heißt, ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer. Ich bin einsichtiger als die Alten. Also, ich habe mehr Einsicht als meine Lehrer und mehr Verständnis als die Ältesten. In der griechischen Septuaginta steht hier Folgendes. Wollt ihr es hören? Ich habe mehr Synesis als alle meine Lehrer. Ich habe mehr Synesis als alle meine Alten, meine Ältesten. Wer ist hier gemeint? Es ist ein messianischer Psalm. Er bezieht sich auf Jesus. Das ist die erste Deutung, die ich sehe. Eine messianische Prophezeiung. Als Jesus jung war, sann er über Gottes Wort nach. Viele denken, er wusste sofort alles, weil er das Wort selbst ist. Aber nein, er kam als Mensch und musste als Kind wachsen. Die Bibel sagt doch, dass er an Weisheit zunahm, richtig? Auch Jesus musste Tag und Nacht über Gottes Wort nachsinnen. Hier liegt sein Geheimnis. Das Wort Synesis bedeutet, Dinge zusammenzubringen. Sohn heißt zusammen. Und Synesis zwei und zwei zusammenzubringen, Verknüpfungen herzustellen. Manche Leute lesen die Bibel und sehen nur die Oberfläche. Sie mögen sie vielleicht sogar auswendig lernen, aber sie verstehen nur das Offensichtliche. Dann kommt jemand anderes, der die Zusammenhänge sieht. Das bedeutet dies und das bedeutet das. Sie können die Verse verknüpfen und die tiefere Bedeutung erfassen. Das ist Synesis. Es ist eine besondere Weisheit, die Gott uns gibt. Ich möchte euch immer mit Synesis segnen. Denn auch ich suche jeden Tag danach. Als euer Pastor will ich nachher noch ein Gebet sprechen, dass Gott euch diese Weisheit schenkt.
Amen.
Denkt daran, als Jesus 12 Jahre alt war, fanden ihn seine Eltern im Tempel. Er stellte den Gesetzeslehrern Fragen, den klügsten Köpfen seiner Zeit. Diese Männer waren sozusagen die Professoren in Jerusalem, Experten des Gesetzes und des Wortes Gottes. Damals fand Bildung im Tempel statt und diese Männer waren extrem gebildet. Jesus stellte ihnen Fragen. Und die Bibel berichtet, es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und das Wort für Verständnis hier ist Sunemi. Dasselbe Wort wie zuvor. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer. Nur, dass es einmal als Verb, Sunemi, und einmal als Substantiv, Synesis, verwendet wird. Aber Sunemi und Synesis ist dasselbe Wort. Habt ihr das verstanden? Hier sehen wir, wie Jesus gewachsen ist. Seine Erkenntnis wuchs. Das sieht man deutlich in der Bibel. Auch die Rabbiner, die die Bibel auswendig kannten, waren erstaunt, wie er Zusammenhänge verstand und sagten, das ist es. Hast du so etwas schon mal erlebt? Ich liebe es, Bibellehrer über bekannte Passagen sprechen zu hören. Und dann bringen sie etwas hervor und ich denke, wie hast du das bloß gesehen? Genau das möchte ich auch. Wenn du einmal süchtig danach wirst, oh, ich sage dir, das ist die beste Art von Sucht. Ja, keine negativen Effekte, keine Nebenwirkungen. Sie bringt dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du wirst süchtig nach göttlicher Einsicht. Ich habe Hunger auf Offenbarung aus Gottes Wort. Ich will diese Passage lesen und den Code knacken. Kennst du dieses Verlangen? So solltest du die Bibel lesen. Es ist Gottes Ehre, etwas zu verbergen, aber die Ehre der Könige, es zu erforschen. Gott hat absichtlich Dinge verborgen, damit du die Freude hast, sie zu entdecken. Weißt du, wer auch diese Fähigkeit hatte, Zusammenhänge zu erkennen, diese Synesis?
Josef
in der Bibel. Keiner konnte den Traum des Pharaos deuten. Der Pharao hatte einen Traum. Ich habe einen Traum, sagte der Pharao. Und das ist mein Traum. Aber niemand konnte ihn auslegen. Nebukadnezar hatte einen Traum, sagte aber, ich habe einen Traum gehabt, aber ich weiß nicht mehr, was ich geträumt habe. Er hatte es vergessen. Daniel musste kommen und ihm den Traum offenbaren. Pharao hingegen kannte seinen Traum, konnte ihn aber nicht deuten. Er hatte keine Synesis. Als Josef kam, bekannt dafür, Träume zu deuten, konnte er dem Pharao die Bedeutung seines Traumes offenbaren. Übrigens, träumt ihr?
Do you dream? When I want you, Wendy, in my arms. Okay, Wendy alone.
Nur Wendy. Ich bin ein Mann für eine Frau. Ich habe ihr gesagt, ich fragte, warum sollte ich mich nach jemand anderem umsehen? Du bist alles, was ich brauche. Das habe ich mir zwar nicht selbst ausgedacht, aber trotzdem gut, oder? Es ist wirklich faszinierend, dass Josef wegen eines Traums gerufen wurde. Manchmal sind Träume bedeutungsvoll. Manchmal sind es aber auch nur die Reste vom Essen vom Vorabend. Die Pizza. Übrigens, wusstet ihr, dass einige der größten Durchbrüche, Erfindungen und Entdeckungen aus Träumen entstanden sind? Zum Beispiel die Relativitätstheorie. Einstein hat lange daran gearbeitet, aber er konnte es nicht herausfinden. Eines Nachts schlief er ein und plötzlich fügte sich im Traum alles zusammen. So wie der Pharao Kühe sah, sah auch Einstein Kühe. Kühe, die von einem Elektrozaun umgeben waren. Ein Bauer beobachtete sie aus einem anderen Blickwinkel und sagte, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Als Einstein aufwachte, entstand daraus die Relativitätstheorie, die im Kern besagt, dass Zeit relativ ist. Das kam ihm im Traum. Wusstet ihr, dass auch die Erfindung der Nähmaschine von einem Traum inspiriert wurde? Der Erfinder der Nähmaschine dankt Gott für ihn. Und alle Frauen sagen Amen. Ihr kennt ja den Spruch, was du säst, wirst du ernten. Bei uns heißt es aber, was wir reißen, werdet ihr nähen. Danke, danke.
Thank you.
So, jedenfalls hatte dieser Mann einen Traum und er träumte, dass er im Dschungel gefangen wurde und die Kannibalen ihn in einen großen Topf steckten, um ihn zu kochen und zu essen. Dabei sah er, dass alle Kannibalen Speere trugen und die Speere hatten Klingen an der Spitze. Übrigens, kleiner Tipp, wenn Kannibalen dich nach deinem Namen fragen, gib ihn auf keinen Fall preis. Weißt du, warum nicht? Sie brauchen ihn für die Speisekarte. Der war ja sowas von schlecht, Pastor. Okay. Also, er träumte, dass er von Kannibalen mit Speeren gefangen wurde, deren Spitzen ein Loch in der Mitte hatten. Der Erfinder hatte zunächst versucht, die Nadel der Nähmaschine wie eine gewöhnliche Klinge zu gestalten. Mit einem Loch am Ende. Doch durch den Traum kam ihm die entscheidende Idee, das Loch sollte in der Mitte der Nadel sein, damit der Faden hindurchgeführt werden kann. So wurde die Nähmaschine entwickelt und produziert. Auch das Periodensystem entstand durch einen Traum. Der Wissenschaftler hatte alles versucht, die Elemente sinnvoll anzuordnen, aber es gelang ihm nicht. Erschöpft schlief er ein und sah im Traum, wie die Elemente an ihren Platz fielen. Aber nicht jeder Traum kommt von Gott.
Some of the
Einige Rock'n'Roll-Songs oder weltliche Lieder entstanden ebenfalls durch Träume, obwohl deren Texte wirklich schlimm sind. Und trotzdem wurden sie riesige Hits. Wer, denkst du, hat wohl solche Träume gegeben? Es gibt auch Horrorromane, die durch Träume inspiriert wurden und heute als Klassiker gelten. Ein bekanntes Beispiel ist Frankenstein. Die Idee kam der Autorin im Traum. Ob das nun von Gott war oder nicht. Selbst solche Bücher können also aus Träumen hervorgehen. Ich selbst habe viele Träume gehabt. Die meisten davon sind nicht in Erfüllung gegangen, aber einige haben tatsächlich den Weg für diese Gemeinde bereitet. Und diese Träume kamen definitiv von Gott. Der Pharao hatte ebenfalls einen Traum. Kühe, wie bei Einstein. Er träumte von 7 fetten und 7 mageren Kühen. Ihr kennt die Geschichte. Ich werde sie der Zeit wegen nicht im Detail durchgehen. Im Wesentlichen, 7 gute Jahre sollten kommen, gefolgt von 7 Jahren Hungersnot. Josef deutete den Traum und sagte, deine beiden Träume bedeuten dasselbe. Die 7 Ähren und die 7 Kühe stehen beide für 7 Jahre. Aber wer hätte gedacht, dass Kühe Jahre darstellen? Und wer hätte darauf kommen können, dass die 7 Ähren ebenfalls 7 Jahre symbolisieren? Nachdem Josef den Traum gedeutet hatte, gab er Pharao einen Ratschlag. Er sagte, und nun möge der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann sehen und ihn über das Land Ägypten setzen. Im Hebräischen heißt es Ben Ve Chacham. Chacham stammt von Chokma und bedeutet Weisheit. Ben hingegen bezieht sich auf Einsicht oder Verständnis. Die griechische Entsprechung dieses Begriffs ist Sunetos. Heute lernen wir also ein bisschen Griechisch. Sunetos bedeutet verständig und ist das Adjektiv zu Sunesis, also die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen und richtig zu kombinieren, wie Jesus im Tempel. Josef sagte, finde einen Mann, der diese Fähigkeit besitzt, einen verständigen und weisen Mann. Er hatte nun die Deutung des Traums, 7 Jahre Überfluss, gefolgt von 7 Jahren Hungersnot. Aber das allein reichte nicht. Ohne einen klugen Plan wusste er nicht, was zu tun war. Und Josef sagte, ihr braucht jemanden, der Sunesis hat, die Fähigkeit, 2 und 2 zusammenzuzählen. Im Griechischen heißt es Sunetos, jemand, der Einsicht und Verständnis besitzt. Wie Jesus im Alter von 12 Jahren. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Im Hebräischen steht wieder Ben Ve Chacham und im Griechischen Sunetos. Keiner ist so Sunetos wie du. Und so wurde Josef vom Sklaven zum mächtigsten Mann nach Pharao befördert. Auch dein Chef sucht vielleicht nach jemandem mit Sunesis. Andere sehen nur Fakten, aber du weißt, wie man diese richtig deutet. In Pharaos Traum kam kein kluger und weiser Mann vor. Er wurde nirgendwo erwähnt. Aber Josef schlug dem Pharao vor, jemanden zu finden. Ob er dabei an sich selbst dachte? Vielleicht. Weise Menschen positionieren sich strategisch. Aber er sagte nicht direkt, ich bin übrigens verfügbar. Das hat er nicht gemacht. Josef sagte zum Pharao, finde einen Mann, der Zusammenhänge erkennen kann, jemanden mit Sunesis, und setze ihn über das Ganze. Er wird wissen, was zu tun ist. Das war kein Teil des Traums. Das fügte Josef hinzu. Er sah die 7 Jahre Überfluss und die 7 Jahre Hungersnot voraus und erkannte, dass Vorräte nötig waren, um seine Familie zu retten. Er hatte ein langfristiges Ziel im Blick.
Amen. Amen.
Möge Gott dir dieselbe Fähigkeit schenken, auch für deine Prüfungsvorbereitungen. Die Fähigkeit, einen Schritt zurückzutreten und das große Ganze zu sehen, eine Situation richtig zu deuten. Die Nachrichten geben dir nur Informationen, aber jemand mit Sunesis sagt, so bereite ich mich darauf vor.
Amen.
Ich spreche hier nicht von Finanzgeschäften oder Investitionen. Da musst du sehr vorsichtig sein, denn viele Menschen wollen einfach nur dein Geld. Bedenke, die beste Investition ist immer noch in Gottes Reich. Sicherlich hast du von Betrugsfällen gehört, in die selbst kluge und angesehene Leute hineingezogen wurden. Menschen mit großem finanziellen Wissen. Oft merken sie jahrelang nicht, dass sie betrogen wurden. Alle paar Jahre kommt so ein Fall ans Licht und wieder wird jemand getäuscht, der eigentlich nicht hätte getäuscht werden sollen. Wahre Weisheit kommt von Gott. Damit bin ich am Ende meiner Zeit. Lasst uns jetzt alle den Kopf senken und die Augen schließen, während wir beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der mich heute hört. Ich bete, dass du ihnen Sunesis schenkst. Diese besondere Fähigkeit, Dinge zu erkennen, die andere nicht sehen. Auch Josua war voll vom Geist der Weisheit. Im Kapitel direkt vor Josua 1, Vers 8 lesen wir vom Tod Moses. Dort heißt es, dass Josua voller Weisheit war. Und trotzdem sagte Gott ihm, dass er über sein Wort nachsinnen sollte. Ich betone noch einmal, Josua war erfüllt vom Geist der Weisheit. Im letzten Kapitel des vorherigen Buches lesen wir, dass Josua erfüllt war vom Geist der Weisheit, weil Mose ihm die Hände aufgelegt hatte. Und doch musste er sich weiterhin mit dem Wort Gottes beschäftigen und darüber nachsinnen. Viele von euch haben Gott schon um Weisheit gebeten, und ich will jetzt ebenfalls für euch beten. Aber darüber hinaus müsst ihr selbst Zeit mit den Worten der Bibel verbringen. Bittet Gott um ein persönliches Wort, das euer Herz berührt und euch begeistert. Lernt dieses Wort auswendig und nehmt es mit in eure Woche. Okay? Bevor wir zum Schluss kommen, du darfst wissen, dass Jesus Christus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Er ist auferstanden, als deine Schuld gesühnt war. Die Bibel versichert, dass du mit der Annahme von Jesus Christus etwas Wunderbares empfängst. Christus wird dir erstens zur Weisheit, dann zur Gerechtigkeit, dann zur Heiligung und schließlich zur Erlösung. All das ist Christus für uns geworden. Ohne Christus haben wir kein Erbe. Christus starb für unsere Sünden und er lebt heute, um uns wie ein Hirte zu führen. Wenn du ihm dein Vertrauen schenken möchtest, dann bete jetzt mit mir. Sag, himmlischer Vater, ich danke dir, dass Christus für meine Sünden gestorben und auferstanden ist. Ich bekenne, dass Jesus Christus mein Herr ist. Und ich glaube in meinem Herzen, dass er von den Toten auferstanden ist. Ich bin gerettet. Durch das Blut von Jesus bin ich nun gerecht im Namen von Jesus. Lasst uns alle aufstehen, Gemeinde. Hebt eure Hände zum Herrn. Die Bibel sagt, wenn es jemandem an Weisheit mangelt, soll er Gott darum bitten. Vater, im Namen von Jesus danke ich dir für das Wort, das du mir heute gegeben hast, um es zu verkündigen. Ich danke dir, dass du bereit bist, Weisheit zu schenken. Du bist mehr als willig, Weisheit zu geben, sogar mehr, als wir bereit sind zu empfangen. Vater, ich bete jetzt besonders im Bereich der Sunesis, dass du deinen Leuten diese Gabe schenkst. Segne jeden, der heute meine Stimme hört und diese Gabe begehrt, mit deiner Sophia-Weisheit, deiner Chacham-Weisheit, deiner Binah-Weisheit und deiner Sunesis-Weisheit. Gib ihnen die Fähigkeit, das zu sehen, was andere nicht sehen. Vater, ich bete auch, dass du ihnen Sakal schenkst, Weisheit, die ihnen hilft, in allem, was sie tun, Erfolg zu haben, besonders in dieser Woche. Im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal.